Viele von uns sind sicher beim Aufwachsen von Disney-Animationsfilmen sozialisiert worden. König der Löwen, Die Schöne und das Biest oder Aladdin kennt ja praktisch heute jedes Kind der 90er. Doch welche Filme von damals haben uns eigentlich geprägt, obwohl sie heute fast aus dem Gedächtnis verschwunden sind? Mein Name ist Esther Stroh, Moviepilot-Redakteurin, und ich will heute im Streamgestöber eine kleine nostalgische Zeitreise in die 90er unternehmen, um die Filme aus unserer Kindheit auszumachen, die wir vielleicht schon fast wieder vergessen hatten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Kinderköpfe sind doch ein erstaunlicher Schwamm, der auch in jungen Jahren schon praktisch alles aufsaugt, was wir dann schauen und vielleicht irgendwo im Hinterstübchen abspeichert und dann vielleicht Jahre später an unerwarteter Stelle wieder ausspuckt. Zumindest geht es mir ab und zu so, wenn ich nach den tausenden Filmen, die ich in meinem Leben schon geschaut habe, dann irgendwie an eine ganz frühe Erinnerung anknüpfen kann und mich dann so ein Gefühl oder so eine Szene überfällt, wo ich früher mal ganz dran gehangen habe, also weiß ich nicht, so ein Schafzahn Hahnruf oder aus In einem Land vor unserer Zeit oder so gruselige Gegenspieler wie in Anastasia Rasputin, der hat mich wirklich stark gegruselt damals. Und deshalb habe ich vor ein paar Jahren bei Movieplot eine Artikelreihe angefangen, wo ich einfach mal diesen Filmen aktiv hinterher spüre, die jetzt vielleicht nicht die ganz, ganz großen Klassiker waren, aber doch irgendwie prägend und vielleicht auch häufig abseits von Disney existierten. Und ja, hab versucht, mir die so ein bisschen zurück in Erinnerung zu rufen und hab mir gedacht, hey, so geht's doch bestimmt auch ein paar anderen Leuten da draußen. Das wäre doch eigentlich mal ein Thema für unser Podcast-Studio. Und ja, gesagt, getan, habe ich mir heute mehrere Leute eingeladen, mit denen ich mal so ein bisschen diesen vergessenen Kindheitsanimationsfilm hinterher spüren will, auf ganz persönlicher Ebene ein bisschen schwelgen, vielleicht nach Lust und Laune, und natürlich auch gucken, ob sie heute noch irgendwo im Stream verfügbar sind. Das ist natürlich auch wichtig bei unserem Podcast. Und wenn ihr Lust habt, da euch da anzuschließen, dann macht doch mit und spitzt eure Ohren nach diesem kurzen Sponsoring-Hinweis.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit freue ich mich, hier schon meine erste Besucherin ankündigen zu können im Podcast, um Andreas Traumata hervorzuholen aus frühen Kindheitstagen. Hallo Andrea.
Auweia, hab schon Therapietermin gemacht.
Ich finde es schön, du hast einen Film mitgebracht von einem Filmemacher, der uns diesen Podcast, glaube ich, noch häufiger beschäftigen wird. Denn abseits von Disney hatte Don Bluth durchaus eine 90er-Ära, die viele, glaube ich, geprägt hat. Aber erzähl doch erstmal, welcher Film ist das, den du hier mit angeschleppt hast?
Ich habe den Film mit angeschleppt. Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Im Original hieß er All Dogs Go to Heaven, also der Titel blieb sich treu. Der kam 1989, das ist ein Jahr nach dem, glaube ich, bekanntesten Don Bluth-Film In einem Land vor unserer Zeit.
Mhm. Obwohl Anastasia auch noch recht bekannt ist von ihm, aber der kam dann erst später in den 90ern.
Ja, und genau, der kam 1989, also der ist ein bisschen jünger als ich, der Film.
Und damit schummeln wir eigentlich auch ein bisschen, weil wir reden ja über Kindheitsfilme der 90er in diesem Podcast, aber natürlich reichen die ja auch in die 90er-Kindheiten rein. Wenn der jetzt Ende der 80er gestartet ist, dann hat der ja noch viele 90er-Kinder beschäftigt.
Und ich glaube, in Deutschland haben ihn Kinder auch erst in den 90er-Jahren gesehen.
Ich zumindest auf jeden Fall.
Ich auch auf jeden Fall. Bei mir war es so Mitte der 90er, ich glaube Anfang Grundschulalter, genau kann ich es dir aber nicht mehr sagen. Und Esther, glaubst du es mir, wenn ich dir sage, dieser Film hat eine FSK 0?
Nein.
Doch. Das erklärt auch, beziehungsweise ich kann es mir nicht erklären, die meisten anderen Don Bluth-Filme wie In einem Land vor unserer Zeit oder Pfeifel der Mauswanderer und so, die hatten alle eine FSK 6, der hat eine FSK 0, obwohl er sich nur mit den Themen Tod und Nachleben und Sterben auseinandersetzt.
Uff. Ja, vielleicht wer es gar nicht gehört hat oder wer sich wirklich nicht mehr erinnern kann, kann ja anderen anders gehen als dir. Erzähl doch mal, worum geht's überhaupt? Da kommen offenbar Hunde in den Himmel, aber was passiert das? Wie geht das vonstatten?
Genau, also er spielt in New Orleans der Ende 30er Jahre. Das finde ich schon mal ein interessantes Setting für einen
Kinderfilm.
Spannendes Setting für einen Kinderfilm. Es ist Kinderfilm mit vielen Musikeinlagen, also geht eigentlich recht heiter zu. Aber das Thema ist ganz schön düster für einen Kinderfilm. Es geht um einen Ganovenhund, ein deutscher Schäferhund, der in New Orleans wohnt, ist so ein Ganove und wird von seinem Partner Carface, was ich übrigens sehr lustig finde, weil es ist eine Bulldogge und da heißt nicht Scarface, sondern Carface, weil die ja so eine komische Autofresse, könnte man sagen.
Geknautschte Visage hat.
Genau, von dem wird er umgebracht. Das heißt, der Protagonist stirbt direkt zu Beginn des Films. Wir haben auch nicht wirklich eine sympathische Figur oder so am Anfang, aber fiebern dann halt mit Charlie B. Barkin mit. Also Bello quasi, Charlie Bello.
So habe ich das dann gar nicht überlegt, dass der quasi einen Bello-Namen hat im Englischen.
Ja, genau, Bark, quasi Bellen, Englisch für Bellen. Und er stirbt am Anfang, kommt in den Himmel und dort erfährt er, dass es Lebensuhren gibt. Und weil er ein Ganove ist, klaut er seine Lebensuhr und kann damit wieder zur Erde. Er muss halt aufpassen, dass die Uhr nicht nass wird, weil es so eine alte Taschenuhr, dann geht sie kaputt. Und sie darf auch nicht stehen bleiben. Also er muss gucken, dass sie gut läuft und so könnte theoretisch ewig leben damit. So. Und alles, was er aber machen will, er hat jetzt keine hochedlen
Motive,
sondern er will sich einfach nur rächen an Carface, der ihn so hinterlistig umgebracht hat. Und ja, wie das dann in einem Kinderfilm vermutlich so gehört, lernt er dann halt neue Weggefährten kennen, er lernt ein Waisenmädchen kennen, er lernt sich zu kümmern, zu lieben und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte ist, wenn diese Uhr stehen bleibt, dann stirbt er nicht nur, er kommt auch in die Hölle, weil er die Uhr geklaut hat, deswegen hat er seinen Platz im Himmel verwirkt. Das heißt, es steht ganz schön viel auf dem Spiel, nicht nur, dass er stirbt, sondern dass er auch in die Hölle kommt. Es gibt auch eine krasse Hundehöllen-Albtraum-Sequenz, wo ich mir denke, wie kannst du dem eine FSK 0 geben? Was war da los? Vielleicht, weil es ein Himmelsthema ist, weil ich, I don't know.
Weil fluffige Tiere rumlaufen, ich weiß auch nicht.
Ja,
ich hab den tatsächlich auch letztes Jahr seit Ewigkeiten wieder geguckt und dachte mir, krass, das ist wirklich so ein waschechter Gangsterfilm, wie man ihn drehen würde mit allen Motiven von, da wird jemand im Auto im Fluss versenkt, hallo? Und Leute umgebracht und Damen der Nacht laufen rum und sowas alles.
Ja,
also
ja.
Alles, was dazu gehört, aber im Kinderfilmgewand. Ganz
FSK
verrückt.
0. Ab 0 freigegeben für Babys.
Hast du eine spezifische Erinnerung, wie du den als Kind geguckt hast und irgendwie eine Szene oder Figur, die dann dir ewig nachgehangen hat oder so, wenn du sagst, das hat dich irgendwie traumatisiert? Erzähl.
Das ist mir nur zweimal in meinem Leben passiert, dass ich jetzt als Erwachsene mich an Sachen erinnere, die mich richtig hart schockiert haben als Kind. Einmal die Sailor Moon-Episode, wo alle Sailor Moon sterben, also wo alle Sailor-Kriegerinnen sterben. Die erste, die ich geguckt habe damals. Und die Szene eher weiter hinten im Film ist natürlich jetzt ein Spoiler, aber ich denke, viele kennen den ja.
Wollen sich vielleicht auch erinnern.
Oder wissen, vermuten schon, worauf es hinausläuft. Mhm. Und zwar gibt es eine Szene gegen Ende des Films, wo das Waisenmädchen, mit dem er natürlich dann eng ist gegen Ende des Films, ins Wasser fällt und er muss sie retten. Fällt natürlich auch seine Uhr ins Wasser und dann überlegt er kurz, soll er jetzt versuchen, seine Uhr zu retten, um sich selber zu retten. Aber nein, er rettet das Waisenmädchen. Und das ist so dramatisch inszeniert und du weißt einfach, was auf dem Spiel steht, weil gerade ein paar Minuten vorher hatte noch dieser Albtraum, Höllen, Traum, was passiert, wenn er stirbt und dann ist er halt, er ertrinkt fast, das Mädchen ertrinkt fast, die Uhr ertrinkt, man sieht noch das Gehäuse, wie die Uhr vollläuft und dann sieht man so einen Shot von oben auf den See, wie halt eine Hundeleiche aus dem Wasser gefischt wird und ein Krankenwagen halt herbeieilt. Und es geht natürlich gut aus am Ende, weil dadurch, dass er das Mädchen gerettet hat, darf er dann doch noch in den Himmel, weil er selbstlos agiert hat. Aber diese Szene hat mich so nachhaltig verstört. Ich kann mich noch genau erinnern, als der Film danach zu Ende war, bin ich so durch die Wohnung gelaufen, völlig apathisch, und bin in der Küche stehen geblieben. Ja, ich war so 6, 7 Jahre alt und bin einfach in der Küche stehen geblieben, in die Luft geguckt, habe voll zu heulen angefangen, einfach so aus dem Nichts. Und meine Mama kam dann auch so, was ist denn los, was ist denn los? Und ich war einfach nur so, der Hund ist tot. Ja, weil so oder so, es ist wirklich ein sehr traumatisierender Film, auch wenn er letztlich gut unter Anführungszeichen ausgeht.
Ja, seitdem trägst du keine Uhren mehr.
Vielleicht trage ich deswegen keine Uhren und habe keinen Hund.
Es ist ja tatsächlich so, dass viele auch, die heutzutage auch, sag ich mal, erwachsene Filme in Anführungszeichen schauen, da auch mit so Gewalt gegen Tiere nicht klarkommen. Das ist natürlich hier dann nochmal irgendwie auch doppelt gelegt. Die Tiere sind ja auch im Handel zwar auch menschlich, aber ja, krass. Wenn du ihn heute nochmal schauen wollen würdest, diesen Film, ich weiß nicht, Andrea, ob du dir das zutraust, wo streamt er denn? Wo kann man ihn denn sich ansehen?
Ich habe mal geguckt vorhin, der läuft auf dem Amazon-Channel Allstars. Mhm. Da kann man ihn, ich nehme an, da gibt es ein gratis 7-tägiges
Zeitraum. Da gibt es meistens so eine Woche Probeabo, wenn man das will, mal testen, genau.
Genau, wenn man schon Amazon-Account hat, kann man da sich den mal zu Gemüte führen.
Ja, danke Andrea, dass du dich hier diesem Trauma gestellt hast mit mir und ein bisschen deine Kindheit geteilt hast.
Hat gut getan.
Sehr schön. Dann bis bald. Und damit sitzt mir schwuppsdiwupps schon meine nächste Movieplot-Kollegin gegenüber, die ihr garantiert schon kennt, denn Melanie war ja schon mal hier. Hallo.
Hallo.
Du hast uns einen Film mitgebracht, der passend zu Andreas Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, auch ein Don Bluth-Film ist, auch Ende der 80er, nämlich 88 rauskam. Und ich würde sagen, das ist so derjenige, der mir noch mit am meisten im Gedächtnis von so diesen fast vergessenen Sachen geblieben ist, nämlich, wie heißt er?
In einem Land vor unserer Zeit.
Ah, die Dinos hast du hier angetan.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Wenn jemand das gar nicht kennt, also ich meine, es könnte ja auch ein guter Titel für unseren Podcast sein.
Ja.
Wir erinnern uns an die vergessenen 90er-Jahre-Kindheitsfilme in einem Land vor unserer Zeit. Worum geht's denn überhaupt in diesem Film, wenn sich jemand nicht mehr erinnern kann oder den vielleicht noch nie geguckt hat? Kann ja auch neue Sachen hier zum Entdecken mitgegeben werden.
Genau, also in einem Land vor unserer Zeit, da geht es um die Dinos, wie du ja eben schon meintest. Vor allem um Littlefoot, einen kleinen Langhals-Dino, der zusammen eigentlich mit seiner Mutter und den Großeltern auf dem Weg ins große Tal ist, weil ihnen die Nahrung ausgeht. Auf der Reise wird er dann aber getrennt, also seine Mutter und er werden von den Großeltern getrennt. Und dann kommt es zu dem tragischen Vorfall, dass die Mutter auch noch leider von einem T-Rex angegriffen wird. Und Littlefoot muss so alleine seinen Weg finden und mit der Trauer umkommen. Und dabei begegnet der anderen quasi zeitweise verwaisten Saurierkindern und die werden dann alle zusammen, versuchen sie diesen Weg zu meistern zum großen Tal und haben aber auch ihre Probleme zu bewältigen, sei es in der Gruppe ein bisschen Streitereien, irgendwie in Lava, auch weiterhin natürlich Nahrungssuche auf dem Weg dahin und sie begegnen dann auch nochmal diesem T-Rex, der heißt Schafzahn, der seine Mutter leider umgebracht hat. Genau.
Und ja, gut. Da sind quasi die Dino-Kinder unterwegs zusammen. Okay. Alles auch so ein bisschen Außenseiter, weil der Flugdino zum Beispiel, der kann nicht ordentlich fliegen.
Genau.
Ich muss ja zugeben, mich hat dieser Film so geprägt, dass ich lange ewig Dinos nicht mit ihrem richtigen Namen nennen konnte, sondern immer nur gesagt habe, das ist ein Langhals.
Ja.
Brachiosaurus oder so ist das, glaube ich, im richtigen. Oder der Schafzahn. Der heißt T-Rex im echten. Okay. Tyrannosaurus Rex. Also da hat man schon mal früh so Mittel mitbekommen, um das einzuordnen. Vielleicht für sich auch so ein bisschen diese Dinos, diese Wesen, diese großen Monster quasi, die es früher schon gab. Und wurde ja sogar von Steven Spielberg mitproduziert, der alte Jurassic Park Held.
Ja.
Und George Lucas und Kathleen Kennedy auch noch mit dabei. Wenn du dich jetzt an diesen Film zurückerinnerst, gibt es so eine bestimmte Szene oder eine Figur, wo du sagst, da hat sich dein Herz so dran gehängt oder das ist noch, hält noch in dir nach?
Also ich bin auch echt in mich gegangen, weil irgendwie direkt löst das was aus. Aber wann habe ich den das letzte Mal gesehen? I don't know. Aber wie du ja auch meintest, ist eigentlich noch so Ende der 80er, selbst Ende der 80er Kind und man ist aber da mit den 90ern aufgewachsen. Triceratops sind irgendwie meine Lieblingsdinos, wenn man das so sagt. Vielleicht konnte ich mich am besten mit
von
Sierra,
der sturen Heldin.
Ja, genau. mit ihr am besten identifizieren. Dann habe ich auch so drüber nachgedacht, da kamen so die ersten popkulturellen Referenzen in meiner Familie und so auf. Immer wenn was, zum Beispiel beim Plätzchenbacken, irgendwas in der Kuvertüre gefallen ist, dann war das halt wie Petri so, weil er nicht fliegen kann, weil er immer fällt. Irgendwie solche Sachen sind mir eingefallen wieder. Das sind die ganzen Sachen. Und ich glaube auch, weil es so, du hast ja auch so Trauerbewältigung als Thema drin. Und das ist irgendwie eigentlich ein recht düsterer Film, aber auch sehr hoffnungsvoll. Und wie du ja auch meintest, mit Außenseitern ist so ein bisschen mit Vorurteilen umgehen und trotzdem zusammenarbeiten. Ich glaube, das sind einfach so diese Punkte, dass man das doch da schon so mitgenommen hat oder mit so einem Film aufgewachsen ist. Ich erzähle ja auch gerne, wo ich herkomme. Und da ist auch ein großes Naturkundemuseum, das Senckenberg. Und da habe ich sehr viel Zeit als Kind verbracht.
Da hast du die Saurier-Skelette mit ganz anderen Augen angeguckt.
Genau, genau. Also da wirst du eigentlich die ganze Stadt über, begegnest du dem, beziehungsweise der Großvater von einer Freundin von mir war der Hausmeister. Wir konnten da immer unterwegs sein. Und dann war das einfach ein Riesenthema. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr viel über Dinos sagen. Aber ich weiß, dass ich viel in dem Museum war oder wie dieser Film viel mit mir gemacht hat.
Ja.
Ich bin auch immer faszinierend, wenn kleine Kiddies so eine Inselbegabung fast haben, was Dinos angeht. Und dann diese ganzen Namen, wie du jetzt eben auch meintest. Ich habe dann überlegt eher, okay, ich weiß noch, was Petri ist, aber wie heißt dieses Flugtier? I don't know. Aber
oder Spike auch mit seinem Stachelschwanz und so. Ja.
Das macht ja auch Sinn, dass es dann Spike heißt. Aber die ganzen Namen und wenn dann Kids die auf einmal alle aufziehen können, mein eigener Neffe auch, dann bin ich fasziniert.
Ja, ja. Also ich habe den tatsächlich vor kurzem mal wieder geschaut und bin echt beeindruckt, wie gut der auch noch funktioniert und wie kurz er war. Ja. Geht der nur so eine Stunde und eine Viertel oder so?
Genau, irgendwie, ich hatte jetzt 69 Minuten sogar. Genau.
Knapp über eine Stunde.
10 Minuten nochmal gecuttet werden mussten, weil die wohl zu beängstigend für Kinder waren.
Noch beängstigender, also der Scharfzahn ist ja schon echt gruselig, aber okay, spannend.
Und damit zum Beispiel einer der kürzesten Animationsfilme von Don Bluth.
Ja. Und lange vor König der Löwen schon mit sowas mit Elternverlust hast du angesprochen.
Stimmt.
Genau, das war auf jeden Fall. Und ich fand es erstaunlich, dieser Film hat wirklich 14 Fortsetzungen noch nach sich gezogen, die dann natürlich im Heimkino kamen. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, dieses in Große Tal 10X, X1, irgendwie sowas.
Und auch eine Serie.
Genau, eine Serie gehört zu diesen 14 Fortsetzungen auch noch zu, also 13 Filme, eine Serie. Was vielleicht auch der Grund ist, warum er dann doch noch ein bisschen präsenter im Langzeitgedächtnis geblieben ist als so manch andere. Aber schön, dass du ihn hier nochmal in Erinnerung gerufen hast. Wenn man ihn jetzt nochmal vielleicht nachholen will, wo kann man ihn denn streamen aktuell?
Genau, bei den üblichen Verdächtigen im Leih- und Kaufangebot. Okay. Aktuell gibt es ihn leider nicht in einer Flatrate.
Aber da gibt's
aber vielleicht lösen wir das hiermit aus. Bitte, bitte.
Wenn ihr Amazon, Apple irgendwas habt, dann könnt ihr euch den da günstig leihen oder kaufen. Genau. Vielen Dank, Melle, dass du den hier mitgebracht hast.
Danke dir auch.
Bis bald.
Bis dann.
Und während ich auf meinen nächsten Gast warte, habe ich hier noch eine Sprachnachricht von Mario bekommen, der auch unbedingt noch ein gerade so 90er-Werk loswerden wollte und euch empfehlen, was vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent ist. Also Sprachnachricht ab Mario.
Hi Esther, hier ist Mario, auch noch mit einem Filmtipp, animierter Art aus den 90ern, ganz vom Ende der 90er, um genau zu sein. Und zwar ist es der beste Film, wenn ihr mich fragt, von Brad Bird, dem Animationskünstler hinter The Incredibles und Ratatouille. Wir sprechen von Der Gigant aus dem All. Ganz nebenbei auch der beste Film mit Vin Diesel, denn der hat den Iron Giant nämlich gesprochen. Ich war zu der Zeit schon Teenager und mehr an Anime interessiert, habe den Film aber gesehen und dachte mir, oh, das ist ja doch noch was, denn es war eines der letzten großen Hurras amerikanischer 2D-Animation, bevor alles CG geworden ist. Wir erinnern uns. Es ist ein typischer Ein Junge und sein XY-Film. Also denkt an E.T. oder Lassie oder Terminator 2. Nur, dass es diesmal in den 1950ern spielt. Und ein kleiner Junge namens Hogarth kommt in Kontakt mit einem außerirdischen Riesenroboter, der eigentlich als Kampfmaschine konzipiert ist, aber sich dann im Laufe der Handlung, während er vor der Regierung Reißaus nimmt mit dem Jungen, sich entscheiden muss, ob er nicht vielleicht doch sich anders definieren möchte. Also so eine Selbstidentifikationsgeschichte, sehr schön gemacht, sehr tolle Retro-Sci-Fi-Ästhetik auch. Achtet besonders mal bei der Animation auf die berüchtigte Espresso-Szene. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr es seht. Die wurde nämlich von Brad Bird selbst animiert und ist so flüssig und ausdrucksvoll gemacht, dass es jedes Mal wieder beeindruckend, die zu sehen. Achtet auch mal drauf, falls ihr den Film Ready Player One schaut. Da kommt nämlich dieser Iron Giant leider auch vor. Und während er in diesem Film sich natürlich entscheidet, vielleicht keine mörderische Kampfmaschine zu sein, ist er, ratet mal, was der Film mit dem macht. Ihr könnt es euch denken. Streamen könnt ihr den Film leider nicht in einer Flat. Da müsstet ihr den als Leih- oder Kauftitel euch besorgen. Es lohnt sich aber auch sehr die Blu-ray von Warner, glaube ich. Genau. In dem Sinne viel Spaß damit und Mario, over and out.
Und damit freue ich mich, dass mir schon mein nächster Gast wieder gegenüber sitzt und hier eine Streamgestöber-Premiere feiert, denn Seb war noch nie hier und ich freue mich sehr, dass ich ihn mir als erstes angeln konnte. Hallo.
Hallo, ja.
Erzähl doch mal, was machst du bei Moviepilot für Leute, die dich noch nicht kennen?
Ich bin Videoproducer für Social Media und manchmal auch für YouTube. Ich bin eher hinter der Kamera dann und schneide und produziere Videos und auch Memes und TikToks und alles, was ihr da draußen verfolgen könnt auf den Social-Media-Kanälen.
Wenn ihr zum Beispiel schon mal auf einer Premiere wart, von einem Screening, früh vor Abfilm von Moviepilot, dann habt ihr ihn vielleicht mit der Kamera rumlaufen sehen.
Genau, da bin ich auch unterwegs und filme dann das Publikum und Bea, wenn sie vor den Leuten spricht und ja, es macht immer sehr viel Spaß. Und dann schneide ich auch tatsächlich die Videos hinterher.
Ja, natürlich erstklassig, wie man hier mal dazu sagen muss. Und trotzdem, auch wenn du hinter der Kamera stehst und damit arbeitest, schaust du ja selber auch Filme.
Ja.
Und deshalb hast du uns hier einen ganz besonderen Film mitgebracht, der in den 90ern durchaus auch bestimmt nicht nur deine Kindheit geprägt hat.
Ja.
Erzähl doch mal, was ist das, was du im Gepäck hast?
Also, ich habe Asterix in Amerika mitgebracht, der in den 90ern ins Kino kam. Ich glaube,
94,
ja. Genau. Und den habe ich so ein bisschen beispielhaft aber für diese ganze Asterix-Reihe auch mitgebracht, weil die hat natürlich meine 90er Jahre sehr geprägt und ich glaube auch von sehr vielen anderen Menschen da draußen. Also, ich habe als Kind damals die Filme hoch und runter geguckt und Asterix in Amerika war der erste Film, in dem ich auch im Kino war.
Oh, also ich bin, das ist natürlich was ganz Besonderes.
Ich bin 89er Jahrgang und das heißt, ich war damals 5. Ich dachte die ganze Zeit, ich war 7. Dann habe ich geguckt, wann der Film rauskam und dachte, oh nee, ich war 5 Jahre alt. Und ja, das war tatsächlich deswegen auch ein sehr einprägsames Erlebnis für mich.
Das heißt aber, du hast den vor den anderen Asterix-Filmen geschaut oder hast du die anderen schon im Fernsehen mal gesehen gehabt?
Also mein Vater hat damals, entweder habe ich die im Fernsehen gesehen oder mein Vater hat die damals alle auf VHS aufgenommen, so wie das so üblich war. Und dann konnte ich die zu Hause angucken mit Werbung, die auch aufgenommen wurde. Ich hatte, glaube ich, auch einen Asterix-Film, wo das Ende gefehlt hat und so, also ganz klassisch.
Weil die Kassette dann voll war. Weil die Werbung zu lang lief und
genau.
Die Kassette voll war, okay.
Genau.
Ich weiß, glaube ich, Asterix Operation Hinkelstein war der erste dieser Zeichentrickreihe?
Nee, der erste ist Asterix der Gallier.
Der Gallier, stimmt. Genau. Und dann gab es auch noch gegen Kleopatra, nee, Cäsar.
Kleopatra war der zweite kam gegen Cäsar und in Amerika war dann, glaube ich, das 6. oder so.
Krass, so viele doch.
Es gibt einige. und die sind mir mehr oder weniger in Erinnerung geblieben. Und Operation Hinkelstein war, glaube ich, sogar einer meiner Liebsten damals. Mhm. Aber
du hast uns in Amerika mitgebracht.
In Amerika habe ich
hat der dich am meisten geprägt?
Tatsächlich, weil der halt im Kino lief.
Ja.
Und den habe ich vor allem in Erinnerung noch, weil der so auch tatsächlich ein bisschen sehr düster war für einen Kinderfilm damals. Und der hatte sich auch anders angefühlt als die anderen Asterix-Filme.
Passiert noch mehr, als was im Titel suggeriert wird? Asterix geht nach Amerika. Gibt es da noch mehr Handlungen, die man beschreiben kann?
Tatsächlich, ja. Also es gibt ja Miraculix. Das ist ja der Druide, der den Zaubertrank braut im Dorf. Und der wird von den Römern entführt. Und der Plan ist quasi, dass die Römer den über den Rand der Erde werfen wollen, damit er für immer verschwindet. Weil
daran kann ich auch erinnern, dass die Erde angeblich enden soll und dann fällt man da runter.
Ist halt eine Scheibe, genau. Aber das passiert natürlich nicht. Und dann landet er plötzlich in Amerika, trifft er auf die amerikanischen Ureinwohner, die da tatsächlich noch ein bisschen sehr klischeehaft dargestellt werden, muss man sagen. Aber das ist alles sehr düster, weil die immer wieder in Gefahr geraten. Und es gibt so einen bösartigen Medizinmann, der dann Obelix verhext. Und Obelix sieht dann alle als Wildschweine tatsächlich.
Es ist, ach stimmt, also, jetzt wo du das erzählst, kommst du bei mir auch langsam
Es hat mich
wieder.
Nicht traumatisiert als Kind, was mich überrascht, weil wenn ich so drüber nachdenke, war es schon ganz schön dark. Aber es ist mir halt, wie gesagt, in Erinnerung geblieben. Und auch das Ende war, dass Asterix und Obelix und Miraculix dann wieder nach Hause kommen und das gesamte Dorf von den Römern gefangen worden ist, weil die keinen Zaubertrank mehr hatten.
Ja.
Und dann sind die da gefangen in Käfigen und es ist so ein bisschen ja Herr der Ringe mäßig.
Konsequenzen, liebe Kinder, wenn eure Beschützer fehlen.
Ja, genau. Also ja, und es gibt noch einen Song, ich glaube, das war der erste Film, wo ein Song am Ende oder mittendrin kommt, wo Asterix selber singt.
Aha.
Und Obelix, und die singen We Are One People, also so ein bisschen Michael Jackson.
Das habe ich zum Beispiel völlig verdrängt. Auch in der deutschen Variante dann?
Ja,
oder gibt es da noch eine?
Nee, das war tatsächlich Englisch und als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden.
Ja, ja.
Hatte dann einen Ohrwurm, aber ich musste ihn mir gerade auch nochmal anhören, um mich dran zu erinnern, aber ja, ist jetzt nicht so der beste Song.
Okay, spannend. Ja, siehst du, das ist aus meiner Erinnerung rausgefallen. Danke für das Zurückrufen. Wenn sich jetzt jemand wie ich zum Beispiel jetzt denkt, ich muss mir den eigentlich doch nochmal angucken, um das ein bisschen aufzufrischen, wo kann man den streamen?
Ich glaube auf Prime. gibt es die aktuell oder einige Asterix-Filme.
Ja. Oder zumindest bei Amazon auch im Leih habe ich gesehen.
Ja, genau.
Also
es gab auch mal eine schöne DVD-Box von allen Asterix-Filmen, die habe ich persönlich nicht, aber das ist natürlich bestimmt auch noch irgendwo zu finden.
Ja, wenn man dann erstmal von vorne anfängt, sehr schön.
Lohnen sich ja alle.
Ja, cool, danke, dass du das hier mit reingetragen hast. Da werden sich bestimmt ein paar freuen und auch mit dir erinnern, mit Wildschweinen und Ende der Erde.
Können gerne mal nur über Asterix reden irgendwann in Zukunft.
Dann holen wir dich auf jeden Fall zurück. Danke.
Bitteschön.
Tschüss, Sepp.
Ciao.
Und damit sitzt mir schon meine nächste Podcast-Besucherin gegenüber, Movieplus-Chefredakteurin Jenny Jecke. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Du hast uns einen Film mitgebracht, den ich auch gesehen habe, aber ich glaube nur ein einziges Mal in meiner Jugendkindheit. Und trotzdem ist da viel so hängen geblieben von den Bildern und von den Animationen. Was ist denn das?
Es ist Der Prinz von Ägypten aus dem Jahr 1998 in den USA erschien, später dann in Deutschland natürlich auch. Soll ich kurz eine Zusammenfassung geben?
Bitte, denn der Titel wird ja wahrscheinlich einem nicht sofort nahelegen, dass das ein Bibelfilm ist.
Ja,
oder
genau.
Ist es überhaupt
also es geht,
ein Bibelfilm?
Also Bibel an sich ist ja schon ein aufgeladener Begriff, weil darauf gehe ich jetzt lieber nicht ein, aber Bibel suggeriert ja Christentum.
Ja, ja.
Und hier geht es ja um eine Geschichte des Alten Testaments, die natürlich unter anderem auch für die jüdische Religion sehr wichtig ist, aber wieder zurück zum großen Spektakelabenteuer, dem ersten Animationsfilm, den ersten traditionellen Animationsfilm von DreamWorks Animation. Es geht um im Grunde eine Adaption ja der Lebensgeschichte von Moses, also dem hebräischen oder jüdischen Propheten. Die Geschichte basiert auf dem zweiten Buch Mose, Exodus, das man vielleicht auch kennt. Ich kannte das vorher, bevor ich den Film gesehen habe, primär durch den ollen Charlton Heston, Cecil B. DeMille, Schinken, die 10 Gebote.
Den hast du natürlich vorher, diesen Film,
natürlich,
noch gesehen.
Natürlich, also okay. So diese Monumentalfilme, die immer zu Ostern kamen, die haben ich alle geguckt. So, und das heißt, man hat so die traditionelle Geschichte von dem Leben in Ägypten, wo der diesem Mythos nach oder dieser Überlieferung nach, die das hebräische Volk hat, unterdrückt wird. Und es herrschen die Pharaonen und vor diesem Hintergrund wird ein kleiner Junge aus dem Volk der Hebräer quasi über Umwege aufgezogen als Bruder des zukünftigen Pharaonen Ramses.
Mhm.
Und das ist Moses. Und im Zuge ihrer erwartbaren Konflikte kommen dann noch diverse Plagen zum Tragen und schließlich auch das geteilte Rote Meer. Also es geht wirklich um diese Geschichte aus dem Alten Testament beziehungsweise dem zweiten Buch Mose, aber natürlich umgesetzt mit ultra geilem Spektakel.
Ich meine, die Vorlage bietet es ja irgendwie an mit diesen Plagen, da ob es nur Frösche regnet oder Ströme aus Blut da langfließen, so Kubrick-mäßig. Also ich weiß nicht, so schlimm, was man hier im Film nicht umgesetzt.
Ist nicht ganz zu Shining. Aber ich muss sagen, als du aufgerufen hast, dass wir uns an unsere Animationsfilme unserer Kindheit erinnern, fiel es mir halt wirklich schwer, weil ich war nie ein Disney-Fan.
Mhm.
Ich habe die Don Bluth-Filme geschaut, so, weil ich dachte, das ist kein Disney, das gucke ich. aber das war eigentlich nie so mein Ding. So, und dann kam dieser Film, da war ich schon ein bisschen älter, so 13, 14 Jahre. Und ich dachte, wow, Animationsfilme können ja auch fast schon erwachsen sein, aber gerade noch so kindlich, dass ich das auch gucken kann, sozusagen.
Ja.
Und dann hast du ja eine sehr ernste Geschichte, wo auch Menschen sterben, wo auch die Hauptfigur, also Moses, der im Original gesprochen wird von Val Kilmer.
Nein!
Ja. Ramses wird gesprochen von Ralph Fiennes, also sein Stiefbruder.
Krass, okay, ich muss mir den mal auf Englisch angucken,
ja.
Merke ich schon.
Und Moses selber ist auch, der lädt auch Schuld auf sich sozusagen. Man hat eine komplexe Bruderbeziehung. Diese ganze Unterdrückungsthematik und der ganze Hintergrund mit dem alten Ägypten, was halt wirklich in monumentalen animierten Bildern dargestellt wird, und das hat mich damals total geflasht. So in Rückblick, ich habe mir jetzt nochmal viele Bilder, Ausschnitte angeschaut, ist, glaube ich, so das Hauptargument, diesen Film zu schauen, der unglaublich großartige Soundtrack von Hans Zimmer.
Mhm.
Und es gibt auch ein sehr berühmtes Lied, das, glaube ich, viele Millennials auch kennen werden, die den Film vielleicht nie gesehen haben, When You Believe, gesungen in der Charts-Version von Whitney Houston und Mariah Carey.
Was?
Was so absolute Overkill ist, aber einfach episch. Und das ist, glaube ich, so, also den Soundtrack würde ich mir immer heute noch anhören. Den Film würde ich mir natürlich auch noch anschauen.
Stark. Ich merke schon, dass es wird mal wieder Zeit nach fast 30 Jahren, den mal wieder zu schauen für mich. Was bei mir so in Erinnerung hängen geblieben ist, war so diese wirklich intensive Freundschaft, die dann zerbricht, weil das ja schon auch sehr emotional war, diesen Hauptfiguren dabei zuzusehen, die man eigentlich gerne als verbrüderte Gesellen haben will. Und dann geht das natürlich nicht. Oder auch so ein Wagenrennen. War da ein Wagen drin?
Ja, natürlich.
Was da fast so Spartakus-mäßig hier.
Nicht Spartakus-mäßig, Ben-Hur.
Ben-Hur, danke. Ben-Hur-mäßig.
Ja. Die jagen da durch die Stadt und da geht auch einiges zu Bruch.
Ja.
Weil das nämlich Rabauken. So.
Okay.
Und wie bei immer bei so Rabaukengeschichten kommen sie irgendwann in die Situation, wo sie erstens Verantwortung übernehmen müssen und zweitens lernen müssen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und Mose entwickelt eben einen anderen Blick auf seine Untergebenen als Ramses. Dann kommt es zu einer Trennung zwischen den beiden und Jahre später treffen sie sich wieder und Ramses ist mittlerweile auf dem Thron. Mhm. Und ist ganz der Sohn seines Vaters geworden. Und Moses wird zum Rebellen. Das heißt, das ist schon, sind schon sehr erwachsene Themen, die auch aufgegriffen werden. Was mich halt damals so als Teenagerin auch angetört hat. Und der zweite Teil, der mich halt wirklich überzeugt hat, den Film zu schauen, war so diese Steven Spielberg Connection, weil Spielberg hing ja auch bei DreamWorks mit drin.
Hat er den mitproduziert?
Ja, es ging auch auf seine Idee mit zurück. Und das, deswegen habe ich dann auch Shrek im Kino geschaut, das ist auch ein DreamWorks-Film, weil ich dachte so, boah, das ist hier irgendwie...
Das ist ein Studio, das kann was.
Ja,
anderes.
Und endlich gibt's Disney-Konkurrenz. So.
Okay.
Deswegen habe ich mir so alles angeschaut.
Ja. Rabauken ist übrigens auch so ein 90er-Jahre-Wort, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist
früher.
Noch älter als die 90er-Jahre sind.
Ja. Gibt es eine Szene, wo du sagst, die hat sich dir so in die Erinnerung gebrannt, dass sie dir heute noch manchmal einfällt? Oder war das jetzt eher so, dass du das alles nochmal auffrischen musstest, nachdem ich den Aufruf gestartet hatte?
Also die, an die ich immer zuerst denken muss, ist, wenn es zu dieser Trennung gekommen ist und Moses lebt so in der Wüste mit seiner Familie, hat auch eine ganz tolle Frau, die er findet, die sehr widerspenstig ist, eine schöne Frauenfigur von Animationsfilm. Dann kommt es zur Begegnung mit dem brennenden Dornbusch und die ist nicht so spektakulär wie die Teilung des Meeres zum Beispiel oder die Plagen. Die Plagen werden auch sehr eindrucksvoll umgesetzt und blutig, vor allem natürlich bei den Plagen. Aber diese Begegnung mit dieser göttlichen, quasi göttlichen Stimme, die aber eigentlich auch seine eigene Stimme ist, sozusagen, die aus ihm heraus spricht Gott zu ihm, sozusagen. Und ich bin Atheistin, muss ich dazu sagen. Das hat mich total fasziniert, weil es auch sehr schön visualisiert wird. So dieses übermenschliche Erlebnis, was er hat. Es wird nicht so mit dem, mit der, sag ich mal, klassischen Darstellung von einer Macht dieser Art umgesetzt, so einem Mann, der irgendwo einen weißen Bart und den Himmel ist sozusagen, sondern es wird, das Göttliche wird aus ihm heraus quasi in ihm gefunden und das spricht zu ihm und das machen sie sehr, sehr schön.
Also ein Animationsfilm, dem sich sowohl gläubige als auch nichtgläubige Menschen ansehen können und darin was finden.
Auf jeden Fall. Es wurde auch so konzipiert, dass da unterschiedlichste VertreterInnen zu Rate gezogen worden. Und das hat mir auch gefallen. Es ist auch nicht so ein, sag ich mal, so ein weißer Film, wie Charlton Hestons 10-Gebote-Film naturgemäß ist. Das macht ihn, glaube ich, auch immer noch heute interessant auch.
Wenn ich den jetzt nochmal auffrischen will, muss unbedingt, Jenny, nachdem du ihn mir so schmackhaft gemacht hast, wo kann ich das denn tun?
Also der streamt leider aktuell nicht in einer Flatrate, aber man kann ihn kaufen und leihen und das lohnt sich auf jeden Fall.
Das ist doch auf jeden Fall wahrscheinlich mal ein Blick wert nach fast 30 Jahren, 28 Jahre später. Sehr schön. Danke, Jenny, dass du den hier reingetragen hast. Und während ich hier auf meinen nächsten Gast warte, hat uns Moviepilot Social Media Managerin Janine auch netterweise noch eine Sprachnachricht dagelassen.
Ich möchte heute über Ferngully sprechen. Das ist ein Animationsfilm von 1992. Und in dem Film geht's um die Fee Christa, die gemeinsam mit ihren anderen Feenfreunden im australischen Regenwald lebt. Für Christa und ihre Freunde ist das gar nicht so sicher, dass es Menschen wirklich gibt. Sie denkt, das sind alles mehr so Erzählungen. Aber wie wir uns schon vorstellen können, wird sie in diesem Film erfahren, dass das nicht der Fall ist. Abgesehen von dieser Feenhandlung, sage ich mal, hat der Film auch so eine übergreifende Handlung, in der es um die Zerstörung des Regenwalds geht, denn da tauchen natürlich Menschen auf und die markieren Bäume, die gefällt werden sollen und die Fern Gully, so heißt der Wald übrigens in dem Film, bedrohen. Im Laufe des Films trifft Krista dann auf einen Menschen namens Zack und den schrumpft sie und der lernt dann natürlich mit ihr gemeinsam etwas mehr über den Regenwald und über die Feen, die dort leben und ja, zusammen müssen sie das große bedrohliche Böse abwenden, nämlich die Abholzung des Regenwalds, die hier durch so einen bösen Geist passiert, der sich der Maschinen der Menschen bemächtigt dafür. Wie ich mich selber erinnere und wie auch meine Eltern immer wieder betonen, habe ich diesen Film als Kind geliebt und besonders so im Alter, bevor ich eingeschult wurde, also ich denke mal so mit 4 oder 5, war das einer dieser Filme, die ich wieder und wieder verlangt habe zu gucken. Und ja, die Videokassette lief auf jeden Fall rauf und runter in meinem Kinderzimmer. Besonders hängen geblieben dabei ist mir irgendwie dieses magische Gefühl, das ich hatte, immer wenn wir uns direkt in dem Dorf der Feen aufgehalten haben, in dem Krista wohnt. Und ich fand es einfach total toll, das so als Kind zu sehen und habe mir irgendwie, wie wahrscheinlich viele Kinder, gewünscht, dass es so einen magischen Ort tatsächlich geben könnte. Dazu kommt noch, dass meine Oma, die ich sehr lieb habe, auch Krista heißt und das fand ich als Kind auch ziemlich cool. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall auch immer noch. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo kann man diesen wundervollen Film gucken? Fern Gully streamt zurzeit bei Netzkino, bei Filmfriend, Join und bei Plex. Viel Spaß dabei!
Ja, danke Janine dafür. Das ist bei mir tatsächlich auch so an der Grenze des Vergessens gewesen, dieser Film, bevor ich ihn jetzt mal wieder aufgefrischt habe. Und ich finde es echt wirklich enorm, wie gruselig dieses Rauchwesen ist, was da auftritt. Dieser Hexor, der die Umweltverschmutzung symbolisiert. Da war ich schon beeindruckt. Also der Film hat natürlich auch so seine erzählerischen Schwächen. Und dann hängt noch so eine ganze Debatte daran, dass Robin Williams da im Original den Flughund Betty gesprochen hat und sich dann so ein bisschen mit Disney angelegt hat, weil die den parallel für Aladdin gebucht hatten. Und dann eigentlich nicht wollten, dass er noch eine andere Sprechrolle hat. Also eine sehr spannende Produktion, die hier in Australien sich auslebt. Danke dafür auf jeden Fall, Janine, dass du uns das mitgebracht hast.
Werbung.
When I found out I was going to be a parent, I immediately felt a lot of anxiety and worry. So I went on to BetterHelp to try to look for a therapist to help me with that.
My relationship with my family and with my boyfriend and with myself were suffering. I really needed help.
I was ruminating a lot. Really getting those thoughts out to a therapist and getting feedback was just life-changing.
Discover what BetterHelp Online Therapy can do for you. Visit BetterHelp.com today.
Werbung Ende.
Und damit singt und tanzt mir gegenüber jetzt gleich wahrscheinlich mein lieber Kollege Patrick. Hallo.
Hallo.
Du hast uns einen musikalischen Animationsfilm mitgebracht, den ich nur einmal in meinem Leben gesehen habe und damals dachte so, verstehe ich nicht, was soll ich damit anfangen? Und jetzt zurückblickend, als ich den jetzt letztes Jahr, glaube ich, nochmal geschaut habe, dachte ich so, krass, da steckt ja viel mehr drin, als ich damals als Kind so mitbekommen habe. Was ist denn Rock-a-Doodle?
Das ist ein Animationsfilm von 1991 von Don Bluth. Den kennen viele vielleicht eher durch so Filme wie Pfeifel der Mauswanderer oder In einem Land vor unserer Zeit.
Hatten wir tatsächlich auch schon häufiger in diesem Podcast erwähnt.
Genau, das sind so die großen Klassiker eigentlich von ihm. Mhm. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Rock-a-Doodle ist nicht so bekannt von ihm.
Vielleicht. Nee, der ist tatsächlich eher von den, glaube ich, untergegangen. Mm. Es gibt noch so welche, die noch unbekannter sind. So ein Troll in Zaubertroll in Central Park oder so.
Okay, den kenne ich gar nicht.
Peppel der Pinguin. Okay. Aber 91 kam auf jeden Fall dieser so mittelmäßig bekannte, vergessene Film Rock-a-Doodle. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, für die, die den nicht kennen, worum es denn da geht.
Ja, die Story ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es geht um den Hahn Chanticleer. Der ist auf einer Farm mit verschiedenen Tieren und der kräht immer morgens, damit die Sonne aufgeht.
Soll und passieren bei Hähnen?
Genau, der singt aber auch immer sehr fleißig, bevor er dann kräht. Also es fängt schon an mit so einer Musical-Nummer eigentlich, der ganze Film. Und es geht dann aber auch um so einen bösen Uhu, der Grand Duke, ich glaube auf Deutsch heißt er einfach der Großfürst, der die Sonne nicht so mag und er schickt ihm dann gleich am Anfang so einen bösen Handlanger, die sie dann in so einen Hahnenkampf verwickelt werden und in dem Moment, als sie kämpfen, vergisst er zu krähen und die Sonne geht trotzdem auf und es reißt sein ganzes Weltbild in Stücke und
der
denkt,
Lebenssinn ist verloren.
Er hat da gar keine Funktion mehr und zieht dann von dieser Farm in die Großstadt und will dann da eine Karriere als Musiker, als Sänger vorantreiben. Sein Gesang erinnert nicht gerade zufällig sehr an Elvis. Also er hat dann auch den Namen Sir Rock und ist dann eigentlich wirklich so eine
tierische Elvis-Version in der großen Stadt. Und es gibt dann so ein paar Tiere von der Farm, die ihn aber zurückholen wollen. Und das Ganze ist dann aber auch noch gerahmt in so einer Handlung, die tatsächlich mit so Realfilmsequenzen inszeniert ist. Also es gibt auch ein paar Sequenzen, die dann praktisch darum gehen, dass diese ganze Geschichte einem kleinen Jungen, so wie eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen wird. Der Junge heißt Edmund. Und es kommt dann auch relativ schnell dazu, dass er eben, weil dann die ganze Zeit auf der Farm, auf der er lebt, schlechtes Wetter ist und es regnet, und er will dann Sir Rock um Hilfe bitten, dass der kommt, und dann kommt aber auf einmal dieser Uhu durchs Fenster bei ihm geflogen. Das ist dann auch relativ skurril, dass dann praktisch in dem Moment auch so eine Realfilmsequenz mit dieser Trickfilmfigur gemischt wird, und der kleine Junge wird dann von dem Uhu in eine Katze verwandelt. Und
nimmt dann an der Geschichte auch Anteil.
Genau, geht dann eigentlich in diese Bilderbuchgeschichte rein und wird dann Teil von dieser tierischen Gruppe, die aus einem Hund noch bestehen, der gleichzeitig auch so das Voice-Over übernimmt und die ganze Geschichte eigentlich erzählt. Und dann ist da auch noch so ein Vogel dabei und eigentlich so eine ganz bunt gemischte Tiertruppe.
Also fast schon die vier Stadtmusikanten, nur der Esel fehlt noch.
Genau, so ähnlich. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass diese Truppe in die große Stadt auch zieht und den Hahn zurückholen will. Und gleichzeitig schickt der böse Fürst auch noch so einen Neffen von ihm, der sehr, sehr, sehr durchgeflippt ist, auf die Killerjagd im Prinzip, um ihn auszuschalten. Und das ist dann eigentlich die ganze Story, die ist schnell erklärt. Der ganze Film rauscht auch wirklich einfach nur so an einem vorbei. Ich bin 92 geboren und wir hatten zu Hause eine VHS von dem, und ich habe den als Kind andauernd geguckt. Es war einer von meinen wirklich Kinderzimmerfilmen, der andauernd habe ich die Kassette da reingelegt.
Gab es da eine Figur oder eine Szene, die dich besonders beschäftigt hat in deinen jungen Jahren?
Ich kann mich da echt nicht mehr so genau dran erinnern. Das ist wirklich so Filme, die man einfach immer wieder dann schaut, wenn man da einmal drauf hängen geblieben ist. Ich glaube, es war schon eben diese Musikkomponente des Films, dass da halt eben so Songs drin sind. Ich habe den jetzt tatsächlich in beiden auf dem Podcast mal wieder geschaut. Ich habe ihn, glaube ich, 25 Jahre nicht gesehen. Und er hat tatsächlich gar nicht so viele Musical-Elemente, wie ich in Erinnerung hatte. Es ist jetzt kein richtig volles Musical, wie man es sich vielleicht vorstellt, dass da irgendwie alle 10 Minuten eine Gesangs- oder Tanznummer kommt. Das ist eigentlich rar gesät, und mir ist auch gar nicht mehr in Erinnerung gewesen, dass der Film ziemlich kurz ist. Also der hat auch einen recht langen Abspann, und wenn man den weglässt, dann geht der kaum mehr als eine Stunde. Ich glaube, eine Stunde, 5 Minuten oder so, dann ist der auch schon wieder aus. Und jetzt beim Wiederschauen ist der auch wirklich nur so an mir vorbeigerauscht, hat eine relativ schlichte Story, total abgefahrene Charaktere eben. Also ist eigentlich fast mehr wie so ein total durchgeknallter Cartoon, den man teilweise auch in der Kindheit vielleicht
so
geguckt hat.
So Looney Tunes-mäßig?
Ja, ja, die Tiere sind teilweise wirklich total schräg und bizarr, und alles ist total aufgedreht und schnell und hektisch, und ja, ehe man sich's versieht, ist eigentlich der Film schon wieder vorbei auch.
Ja, ja.
Und als ich den jetzt wieder gesehen habe, würde ich sagen, er ist nicht einer der stärksten Animationsfilme. Also ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass der heutzutage nicht mehr zu den großen Don Bluth-Filmen gehört.
Aber schon allein dadurch, dass du erzählst, dass da irgendwie Realfilm und Zeichentrick gemischt wird, er hat auf jeden Fall experimentiert.
Ja, er ist schon eine Seherfahrung durch diese verschiedenen teils bizarren Elemente, durch die da auch zusammengehalten wird, eben, dass er Musical-Elemente hat, diese ganze Elvis-Anlehnung in der großen Stadt.
Gerade genau diese Elvis-Sache. Als Kind hatte ich ja keine Ahnung, wer Elvis Presley ist, und als ich den jetzt im Erwachsenenalter geguckt habe, der schon allein diese Tolle, die der als Hahnenkamm hat, die ja quasi die Elvis-Tolle ist. da ist schon sehr viel Parallelität
drin. Ja, es ist auch teilweise skurril, weil der Film ab 0 Jahren freigegeben ist, aber er hat dann teilweise auch echt so sexualisierte Elemente, also dass so diese Groupies und die weiblichen Hände in dem Film haben teilweise so wirklich, ich sag mal, weibliche Geschlechtsmerkmale, die man in so einem Kinderfilm ab 0 eigentlich nicht vermuten würde. Ich dachte so, okay, da geht er teilweise echt in die Erwachsenenrichtung. Dann auch so dieser Manager von Sir Rock in der Stadt ist dann so ein durchtriebener Fuchs, der dann teilweise auch wieder zu den Bösen gehört. Also er hat schon so fast schon düstere Elemente oder sehr erwachsene Elemente, die da so mit reingeschmuggelt sind ein bisschen. Und ja, ich würde nicht sagen, dass es objektiv ein super Film ist, aber er ist schon eine Entdeckung wert, gerade für Leute, die den nicht kennen, dass man mal so einen Animationsfilm aus den 90ern entdeckt, der eben untergegangen ist. Wie gesagt, der war damals auch im Box-Office-Flop tatsächlich. Der hat, ich glaube, 18 Millionen gekostet und nur 11 Millionen eingespielt. Bitte? Ich glaube, der ist bei vielen auch mittlerweile wirklich eher so eine skurrile Kindheitsnostalgie-Erinnerung. Ist auch schwer, ihn tatsächlich zu sehen. Er ist eigentlich bei Amazon Prime gelistet, aber da ist anscheinend vor einer Weile wohl die Lizenz abgelaufen. Also die haben ihn jetzt leider doch nicht mehr.
Ja.
Und deswegen, man kann ihn gerade tatsächlich bei YouTube noch streamen. Einfach, wenn man
einfach
die Suchleiste Rockadoodle eingibt, dann kann man ihn sich da komplett anschauen auf Englisch. Und wer den noch nicht kennt, ich kann es empfehlen. Er geht, wie gesagt, nur ein bisschen über eine Stunde. Man muss da jetzt nicht so viel Zeit rein investieren und kann sich mal mit auf diesen sehr abgefahrenen Trip begeben mit Rockadoodle.
Ja, stark. Danke, dass du den hier reingetragen
ja,
hast,
sehr
Patrick.
Gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Und damit begrüße ich als meinen nächsten Gast mir gegenüber Nino aus unserem Social-Video-Team. Hallo Nino, schön, dass du wieder mal vorbeischaust.
Sehr gerne.
Und du hast uns einen Film mitgebracht, der 1990 erschienen ist, den du aber garantiert nicht 1990 geschaut hast.
Garantiert nicht, weil ich bin dann doch noch 8 Jahre jünger als dieser Film.
Aber offenbar hat er doch etwas bedeutet.
Der ist großer Teil meiner Kindheit gewesen, muss ich sagen. Weil, kennst du diese ganz verschütteten Erinnerungen, die man hat, wo man weiß, man hat diesen Film mal gesehen, aber weiß nicht mal, was
jetzt
so die Gelegenheit
ja,
so genau.
Ja.
Und also das kann jetzt auch falsch sein, weil in meiner Erinnerung habe ich diesen Film, als man so als Kind abgegeben wurde im IKEA für dieses Kinderland, hatten die auch so ein Kino und ja, da lief ja. der auf so einer großen
Entweder
Leinwand.
Entweder da oder so parallel auf irgendeiner Fährüberfahrt
genau,
im
sowas.
Kinderbällebad.
Und ich gucke da hoch und ich weiß halt genau diese Anfangsszene von Bernhard und Bianca im Känguruland.
Jetzt können wir auch den Titel sagen,
ja.
Danke.
Der hat mich geflasht, wie dieser Junge da diese Riesen, also das geht ja am Anfang
darum. Rufst du mir noch mal Erinnerung, weil ich habe ihn gesehen, aber es ist lange her.
Also in diesem Film geht es im Prinzip ja darum, dass es einen Jungen in Australien gibt, der sehr gerne Tieren hilft, mit Tieren kommuniziert, mit Tieren Tiere retten möchte aus Fallen. Und dass er selber dann natürlich gefangen genommen wird, nachdem er eine Befreiungsaktion bei einem sehr großen goldenen Adler durchgeführt hat, durch den Jäger oder durch den Wilderer besser gesagt, der diesen großen Adler fangen möchte und auch dessen Eier. Und dann geht es natürlich darum, dass Bernhard und Bianca diesen Jungen retten wollen, wie auch schon im ersten Teil. Und das wird eingeführt dadurch, dass er quasi diesen riesen Adler rettet, der wirklich auf so einem ganz hoch liegenden Felsplateau, auf so einem freistehenden Stein.
Wahrscheinlich so Red Rock irgendwie
genau so,
mitten in genau der australischen
so,
Wildnis.
Genau, dann klettert er den hoch und versucht den zu retten. Und dann ist dieser Vogel aber natürlich so festgezurrt und schlägt sich dann frei, nachdem der Junge ihn immer weiter freischneidet und schlägt den Jungen von diesem Stein runter und er fällt und fällt. Das ist wirklich riesige Höhen. Und dann siehst du, wie dieser Vogel von unten kommt und ihn auffängt. Und das war für mein Kindergehirn, war das so, boah, ist das riesig groß, krass. Und dann habe ich auch diesen Film immer in so einer liebevollen Erinnerung gehabt, weil ich dann auch immer wieder, was es ja früher sehr oft gab bei so Disney-Filmen, die Hörspiele gehört habe, also quasi den Sound des Films mit einem Erzählertext drüber und habe dann auch dieses Kopfkino dann immer jedes Mal gehabt. Deswegen war das jetzt super spannend. Ich habe den extra, Bernhard und Bianca im Känguruland, extra nochmal geguckt für heute, für die
Schön.
Aufnahme. Und das war spannend, weil
dann merkst du, was weggelassen wurde fürs Hörspiel oder für die gekürzte
nicht
Version.
Nicht nur das, sondern es ist so, es setzt dieses Kindheit, den Blick der Kindheit in Perspektive, weil es ist alles gar nicht so groß.
Ja,
es ist natürlich immer noch ne, von der Perspektive so gemalt und gezeichnet, dass es groß ist. Aber so als Erwachsener siehst du so, ja okay, das ist, als Kind machst du das nochmal viel größer, ist das alles viel beeindruckender. Und deswegen ist das für mich so ein Fall jetzt auch gewesen, das ist ein guter Film, aber auch kein, ne, es ist ein klassisches Disney-Sequel, das man früher einfach so rausgehauen hat, das jetzt auch nicht groß von der Idee her eine neue Geschichte erzählt, als wie der erste Teil, Bernhard und Bianca, ein Kind wird gerettet. So, das ist wie viele diese Disney-Sequels aus dieser Zeit so, man erzählt halt nochmal ähnlich, die Geschichte ähnlich nochmal, in einem anderen Setting vielleicht.
Aber immerhin kam er auch noch ins Kino. Also viele der Disney-Fortsetzungen, die waren ja dann nur noch so als Heimkino-VHS-Veröffentlichung.
Und es ist auch eine der besseren, muss man sagen. Aber es ist halt auch jetzt, also ich liebe den Film, aber es ist wirklich so ein Film, wo ich wertschätze, dass es da ist, die Erinnerung an diesen Film nochmal viel stärker und wichtiger. So diese kindliche Erinnerung ist so viel emotional behafteter als der Film, das Werk an sich.
Ja, ja.
Aber trotzdem.
Kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es auch so, ich habe den ersten, Bernhard und Bianca und die Mäusepolizei. Habe ich komplett vergessen. Also ich kenne noch den Titel, aber ich könnte nicht mehr sagen, worum es geht. Aber Bernhard und Bianca im Känguruland, da ist dann doch irgendwie noch was hängen geblieben von diesen Landschaften. Und da gibt es noch so einen Albatros, glaube ich, auch, der da rumfliegt und so.
Genau.
Also das war dann irgendwie doch noch was anderes, was anders nachgehalten. Und deshalb fand ich auch spannend, dass wir den hier reintragen, obwohl er ja ein Disney-Film ist und viele Disney-Filme ja so lange Klassiker sind, die hoch und runter gespielt werden. Aber der ist halt doch so an der Grenze des Vergessens, an dem man sich gerne wieder erinnern würde.
Genau, und es ist so, finde ich das spannend, wenn du so sagst, der ist auch von 1990 so. Du hörst dann auch so diese ganzen alten Synchronsprecher in der deutschen Fassung, die, wo viele auch leider gar nicht mehr leben oder auch schon wirklich so Anfang der 2000er verstorben sind. Und es gibt dem Film wirklich so ein wohliges Gefühl von Kindheit, weil das sind halt Stimmen, die du seitdem nicht mehr so viel gehört hast. Und das ist diese ganze Experience. Und deswegen ist das so ein Film, den da verstehe ich, dass man ihn vergisst.
Ja.
Aber es ist auch schön, wenn man ihn dann sich dran wieder erinnert und ihn hervorholt.
Ja, und ich finde es auch schön, dass du hier schon den zweiten australischen Film hier reinträgst. Deine liebe Kollegin Janine hat nämlich per Sprachnachricht Ferngully uns in Erinnerung gerufen. Den kennst du wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Nee. Der spielt im Dschungel und jetzt haben wir hier so das entgegengesetzte australische Setting von diesen weiten Wüstensteppen und genau. Cool. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Nino, dass du hier warst, um da ein bisschen unsere Erinnerung zu kitzeln.
Gerne.
Dann schick mir doch gerne unseren nächsten Gast rein.
Okay.
Und mein letzter Gast braucht natürlich keine Introduction hier im Streamgestöber, denn es ist mein lieber Co-Host Max Wieseler. Hallo Max.
Hallöchen.
Du hast den einzigen Animationsfilm der 90er mitgebracht, in unserer Liste zumindest, den ich nicht gesehen habe.
Siehst du, der ist so vergessen, dass du ihn nicht magst.
Beziehungsweise ich kann mich erinnern, dass ich ihn damals irgendwie mitbekommen habe, aber dachte, die sind alle so hässlich und die sind alle so rüppelhaft und weiß ich nicht, will ich mir nicht angucken. Aber jetzt bin ich doch neugierig, dass der dir offenbar was bedeutet hat. Er hat nämlich Rugrats, der Film.
Genau. Ja, wir hatten ja auch so eine kleine Liste von dir, wo du so viele schöne Artikel schon zugemacht hast zu Filmen. Und dabei habe ich gemerkt, oh Gott, ich war richtig das Mainstream-Disney-Kind. Ich kenne nur die Mainstream-Filme. Das war schon fast zu nischig alles.
Ja, aber hast du auch noch einen gefunden von 98.
Genau, Nickelodeon. Das war Max als Kind.
Und du
Nickelodeon
grade,
und Disney.
Genau, und weil du ja auch der Serienvertreter bist, hast du quasi einen Film zu einer Serie mitgebracht.
Ganz genau. Das ist nämlich der Kinofilm zur Nickelodeon Zeichentrickserie Rugrats, die ab 1991 lief und 1998 kam der Kinofilm, beziehungsweise in Deutschland startete er, glaube ich, 1999.
Mhm.
Als ob sich jetzt noch jemand daran erinnert, wo jetzt groß der Unterschied war.
Du, das verschwimmt alles da in den 90ern. Ne? Deshalb, weil ich ihn natürlich auch nicht kenne, interessiert mich jetzt, hat der eine eigenständige Handlung oder muss man dafür die Serie gesehen haben, um den dann zu schauen?
Kannst du auch eigenständig gucken. Also in der Serienvorlage geht es um die Erlebnisse von so einer Gruppe von Babys, beziehungsweise Krabbelkindern, die Rugrats. Und das sind zum Beispiel dann Anführer Tommy Pickles, ein wunderschöner Name, sein ängstlicher Freund Chucky, die Zwillinge Phil und Lil, sowie das dann schon etwas ältere Kind, beziehungsweise die Cousine von Tommy, Angelica, die den Babys immer Ärger macht. Und die Babys, die können natürlich so sprechen untereinander, die haben eine sehr lebhafte Fantasie. Und dann gibt's so im Gegensatz dazu natürlich auch noch die Erwachsenen, die können natürlich
nicht verstehen, was,
nicht
die,
verstehen,
Babys
was die Babys sagen.
Logisch.
Die brabbeln nur. Genau. Und im Spielfilm geht es darum, dass Tommy ein neues Geschwisterchen bekommt. Da wird der Kanon ordentlich durchgerüttelt. Nämlich der kleine, Achtung, Wortspiel, Dill Pickles. Der heißt nämlich Dill mit Vornamen, Dylan. Und mit Nachnamen heißen die halt Pickles, deswegen Dill.
Ah ja, die Dillgurke, okay.
Genau.
Ich glaube, diese Serie ist generell schon die Rugrats, ja, diese Teppichratten, wenn man es übersetzt, sehr mit Wortspielen so bedacht, dass da lustige Witze entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und dieser kleine neue Dill, der schreit an einer Tour, bringt seine Eltern komplett um den Verstand, während Tommy sich dann so mit seiner neuen Verantwortung als großer Bruder zurechtfinden muss. Und der Kern des Films besteht darin, dass Tommys Papa, der ist so ein Spielzeugerfinder, der erfindet so eine Art Kinderfahrzeug im Dino-Look, was so selbst betrieben ist. Und das ist dann so der Lieblingsfigur dieser Babys nachempfunden, der Dino-Raptor heißt er. So der Godzilla aus deren Kindheit.
Da schließt sich unser Kreis zu In einem Land vor unserer Zeit, worüber wir heute auch schon gesprochen haben.
Dino-Content gibt's. Genau, aber leider setzt sich dann dieses Gefährt mit den Babys drin selbst in Gang und die fahren damit dann wild durch die Stadt und landen irgendwo mitten in der Wildnis, tief in den Wäldern und müssen dann so ihren Weg nach Hause finden.
Ah, da zeichnet sich eine Handlung ab. Sie müssen ihren Weg nach Hause finden.
Genau. Okay. Wie in einem Land vor unserer
Okay. Wenn du dich jetzt an diesen Film erinnerst, hast du ihn seit deiner Kindheit nochmal geschaut gehabt oder ist das wirklich
letztes
vor kurzem?
Jahr.
Oh.
Letztes Jahr erst.
Ja, gab es einen Anlass?
Ich wollte ihn mal wieder sehen, weil ich mich an fast gar nichts mehr erinnert hatte von diesem Film. Außer dieses, was auch auf dem Poster ist, dieses ikonische Bild von diesem knallgrünen Raptor-Mobil, wo die Kinder dann durch die Straßen fahren. Und es gab so eine Szene, auch die mir im Gedächtnis geblieben ist aus dem Film. Da treffen die Kinder in den Wäldern auf so eine Gruppe entflohener Zirkusaffen. Die fand ich, glaube ich, ganz gruselig als Kind.
Okay.
Obwohl jetzt sind die einfach nur schräg.
Du, was man als Kind gruselig findet, das ist völlig im Gedächtnis verankert. So ging es mir mit Jumanji. Ich konnte ihn ewig nicht gucken, weil ich den super gruselig fand, was da so alles aus dem Spiel kam. Aber würdest du Rugrats, der Film, heute dann auch noch Leuten empfehlen? Oder ist das eher so wirklich so ein Zeitbild, wo man sagt, ja, das waren die 90er damals, aber kann man heute auch wieder beiseite legen?
Ich finde, den kann man immer noch gut gucken. Ja. Man guckt den natürlich als Erwachsener so ein bisschen mit anderen Augen. Dann folgt man, glaube ich, mehr den Erwachsenen, die dann als junge Eltern komplett mit den Nerven am Ende sind. Und dann läuft auch noch das andere Kind weg. Da hat man auf jeden Fall immer noch mal einen anderen Blick drauf. Ist übrigens interessant, warum ich mich auch nicht an den Film erinnern konnte. Das liegt, glaube ich, daran, ich habe noch mal zurückgeschaut, wann ich den überhaupt geguckt habe das erste Mal. Es war in den Sommerferien 1999. Da waren wir nämlich im Urlaub im Disney World. Ist natürlich kein Disney-Film, aber das lief dann in dem Hotel schon.
Ach, spannend.
Da gab es schon den Film im Pay-Per-View, aber nur auf Englisch. Ich habe natürlich nichts verstanden.
Im Disneyland Paris? Nee,
Disney
oder?
World in Orlando.
Okay.
Genau. Und da hatte ich einen sehr, sehr starken Sonnenbrand in diesen Sommerferien. Also so stark, dass ich ins Krankenhaus musste.
Oh nein!
Und deswegen lag ich dann auch ein paar Tage nur auf dem Hotelzimmer und habe dann Filme, die ich nicht verstehe, im Fernsehen geguckt. Oh. Und da war auch unter anderem Rugrats
dabei. Okay, das ist dann nämlich nochmal eine ganz andere Erfahrung. So im Fiebertraum vielleicht, oder ganz erhitzt, genau. Der kleine Max guckt, was die Kinder da anstellen, wenn sie mit einem Dinomobil durch die Gegend fahren.
Genau.
Wenn man den schauen will, Max, wo kann man das denn heute tun?
Ja, ist jetzt eine kleine traurige Nachricht. Es gibt den nicht irgendwo gerade im Abo zu streamen, aber man kann den digital leihen und kaufen bei Apple TV oder Amazon Prime. Mhm. Aber wenn ihr natürlich ins Rugrats-Fieber kommen wollt, könnt ihr die Originalserie bei Paramount Plus streamen.
Ach, spannend, okay.
Genau, und es gab noch zwei weitere Filme. Mhm. 2000 gab es noch Rugrats in Paris. Gab es den Urlaub in Paris. Und die Rugrats auf Achse kam noch 2003. Die gibt's aber beide auch nur zu kaufen und zu leihen aktuell.
Okay. Es ist tatsächlich, bei den meisten Filmen, die wir heute vorgestellt haben, sind die eher so im Leih- und Kaufstream verfügbar. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht so groß sind, dass jetzt jeder die schauen will. Mhm. Deshalb habe ich dann zum Abschluss nochmal einen Film mitgebracht, der bei Netflix streamt. Oh. Damit ihr dann, wenn ihr sagt, ich habe keinen Disney Plus, wo ich Bernhard und Bianca am Känguru streamen kann oder auch kein sonst was, will mir kein YouTube-Abo holen, dann schaut doch einfach Die Schwanenprinzessin bei Netflix. Der kam 1994 ins Kino und ich habe den wahrscheinlich auch 1994 gesehen. Zumindest weiß ich nicht, wann ich den sonst geguckt haben sollte.
Nicht auf VHS-Kassette?
Nee, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall war das ein Film, der hat sich für mich total wie Disney angefühlt, war aber keiner. Also vielleicht ein Film für dich, Max, als Disney-Kind. Weil da gibt's Prinzessinnen, da gibt's ein Märchenschloss, da gibt's Verwandlungen und tierische Sidekicks. Aber es war natürlich auch 94 das Jahr, wo König der Löwen ins Kino kam und dann kaum was anderes irgendwie eine Chance hatte, sich im Gedächtnis festzusetzen von den lieben kleinen Kindern. Ich habe den jedenfalls damals geguckt und dann vergessen und irgendwie war da aber immer was so vage in meinem Gedächtnis und irgendwann habe ich mal so eine deutsche TV-Produktion gesehen, die hieß auch Die Schwanenprinzessin und dachte, hä, das kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich jetzt, wo in Internetzeiten mal nachrecherchieren können, dachte, ah, das war damals Die Schwanenprinzessin von Richard Rich, hieß der Regisseur, schöner Name, hatte vorher Kapp und Kappa oder Taran und der Zauberkessel bei Disney gedreht, bevor er sich abgewendet hat und sein eigenes Studio gegründet. Und der hat sich gedacht, da mache ich doch so eine Märchenproduktion jetzt in meinem eigenen Studio, die ich auf irgendwas basieren kann, märchenartig, was schon existiert. Und das war mir vorher auch gar nicht klar gewesen. Es ist ja eindeutig, dass die Oper, die große, oder das Ballett, was da zugrunde liegt, verfilmt wird. Es geht nämlich um Prinzessin Odette, der es vorherbestimmt ist, Prinz Derek zu heiraten. Also die Namen wurden wahrscheinlich verfälscht, keine russischen Namen, die da zum Tragen kommen. Und die wachsen erst mit einer Abneigung gegeneinander auf, dann kommt doch so ein bisschen was auf, dass sie vielleicht doch so ihr Glück finden könnten, wenn sie dann im heiratsfähigen Alter sind. Aber vorher wird leider die Prinzessin Odette vom bösen Zauberer Rotbart entführt und mit einem Fluch belegt.
Ich kenne nur den Blaubart.
Siehst du, es gibt hier einen Rotbart, Max. In einen Schwan wird sie nämlich verwandelt und sie kann nur dann die Menschengestalt kurz annehmen, wenn ein Mond auf ihren See scheint, also die Reflexion sich so darin spiegelt, was natürlich nicht so lange ist. Die meiste Zeit ist sie dann ein Schwan. Und jetzt muss sie versuchen, erlöst zu werden, bevor der Thronfolger mit einer anderen vermählt wird. Und das versucht sie mit Hilfe von tierischen Sidekicks wie dem Frosch Jean Bob oder dem der Schildkröte Flitzer oder dem Papageientaucher Puffin. Also wirklich sehr, sehr Disney-esque. Ich fand es jetzt beim nochmal schauen nach Jahren wirklich auffällig, wie viele Elemente da so zweckentfremdet, sage ich mal, wurden von auch so vielen Disney-thematischen Sachen, wie zum Beispiel diese ganze Verwandlungssache. Die ist auch sehr, wenn die Rückverwandlung vom Schwan in die Frau stattfindet, denke ich immer, voll bei die Schöne das Biest geklaut. Oder auch hier der Bösewicht, der heiratswillig ist, der Gaston. Dann gibt's auch eine magische Doppelgängerin, wo ich denke, da habe ich doch in der Ariel schon mal gesehen, dass da eine Doppelgängerin da stattdessen den Prinzen heiraten will. Nichtsdestotrotz funktioniert's irgendwie gut, weil man hat ja vielleicht doch noch so ein bisschen Tschaikowskis Ballett im Hinterkopf. Kopf. Und dann war ich auch völlig verblüfft, als ich rausgefunden habe, dass dieser Film, obwohl er im Kino dann doch eher untergegangen ist und auch nicht wirklich viel Geld eingespielt hat, im Gegensatz zu König der Löwen, 10 Heimkino-Fortsetzungen nach sich gezogen hat.
Was?
Hab ich nie eine von gesehen. Sie sind auch völlig an mir vorbeigegangen, aber offenbar hat er dann doch noch so ein zweites Leben im Heimkino entwickelt. Also ja, vielleicht als Musical-Fan, Max, hast du schon mal den Song Unendlicher als ewig gehört?
Müsstest du mir jetzt vorsingen.
Darf ich leider nicht hier ohne irgendwelche Rechte zu verletzen.
Hast du nochmal Glück gehabt.
Ja, der war tatsächlich sogar mit für den Golden Globe nominiert. Und dann witzigerweise auch eingesungen von der gleichen Schauspielerin Liz Callahan, die später Anastasia gesungen hat. Mhm. Da schließt sich der Kreis. Also ich kann es durchaus empfehlen für euch, wenn ihr denkt, den habe ich doch vielleicht auch gesehen damals als Kind, nochmal aufzufrischen oder als Disney-Kind auch nochmal ganz neu reinzuschauen. Also ja, hat auch so ein bisschen sowas wie weibliche Ermächtigung drin, dass die Frau erst sagt, ich will ja nicht diese Zwangsverheiratung und dann will sie auch nicht nur über ihre äußerliche Oberfläche die Aussehen wahrgenommen werden. Also ja.
Aber ist schon eher so wie so ein Disney-Film mit viel Musik.
Auch. Genau. So immer mal so ein Song zwischendurch, sehr kurzweilig gemacht auf jeden Fall.
Das gehörte so in den 90ern viel dazu. Da musste in Animationsfilmen
immer gesungen
werden.
Der konntest du nicht in Animationsfilm bringen, ohne dass da jemand immer zwischendurch in Gesang ausbricht.
In Rugrats wird auch gesungen.
Siehste?
Da singen die frisch geborenen Babys, während sie pinkeln alle.
Genau, also wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, bei Netflix ist das derzeit anschaubar. Ein kleiner Tipp von meiner Jugend, von der kleinen Esther damals. Und lasst uns natürlich gerne auch umgekehrt wissen, welche Filme eure Kindheiten geprägt haben, die ihr dann vielleicht fast wieder vergessen habt oder euch jüngst mal wieder daran erinnert habt. Das ist natürlich auch spannend zu hören. Ja, schreibt uns das einfach wie gehabt. Danke Max, dir stellvertretend auch nochmal natürlich, dass du hier reingekommen bist und alle anderen, die hier durchmarschiert sind. In dem Sinne wünschen wir euch ganz viel Freude beim Streamen. Macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.